Wie oft wird uns gesagt, dass wir uns mit etwas abfinden sollen? Wir sollen uns damit abfinden, dass wir nun mal sündigen. Wir sollen uns damit abfinden, dass es Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen. Und wir sollen uns damit abfinden, dass wir in unserem Leben immer wieder scheitern. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, wir nicht. Auch wenn die Chance noch so klein ist, wir schulden es jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen. Und das werden wir, was immer nötig ist. Dieses Thema wird uns eine Weile begleiten, weil ich denke, dass das genau die Einstellung ist, die wir als Christen dringendst brauchen. Und die Einstellung, die wir als Gemeinde entwickeln müssen, was immer nötig ist. Immer wieder fassen wir Menschen uns gute Vorsätze. Dinge, die wir in unserem Leben ändern oder umsetzen wollen. In diesem Jahr waren es wohl 40% der Deutschen, die sich einen solchen guten Vorsatz gefasst haben. So ungefähr die Hälfte davon wird es erfahrungsgemäß schaffen, das vielleicht 2 oder 3 Monate durchzuhalten, manche vielleicht auch sogar länger. Wenn du eine Person bist, die sich immer wieder gute Vorsätze fasst, dann muss ich dir erst mal sagen, da ist nichts falsch dran. Tatsächlich zeigen Studien sogar, dass Menschen, die gute Vorsätze fassen, erfolgreicher darin sind, ihr Leben zu verändern, als Menschen, die sich keine guten Vorsätze fassen. Und das ist irgendwie jetzt auch nicht gerade überraschend. Aber ich möchte euch heute Morgen darum bitten, mehr zu machen, als einen guten Vorsatz zu fassen. Ich wünsche mir, dass wir alle eine feste Entscheidung treffen. Ich wünsche mir, dass wir uns gewissermaßen dazu verpflichten, zu tun, was immer nötig ist, um in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen und um die gute Nachricht an andere weiterzugeben. Denn ich glaube, dass eine feste Entscheidung, eine Verpflichtung zu einem weitaus höheren Engagement führt als ein einfacher Vorsatz. In der nächsten Zeit werden wir uns in meinen Predigten immer wieder damit beschäftigen, was es bedeutet, zu tun, was immer nötig ist. Was immer nötig ist, um in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen. Was immer nötig ist, um andere Menschen zu lieben. Was immer nötig ist, um Gott zu dienen. Und was immer nötig ist, um andere Menschen mit der guten Botschaft zu erreichen. Und ich wünsche mir eben, dass wir alle uns dafür entscheiden, das zu tun, was immer nötig ist. Ich wünsche mir, dass diese Entscheidung das Leben jedes Einzelnen von uns prägt. Aber auch das Wesen unserer Gemeinde. Heute Morgen werden wir dabei mit einigen allgemeinen Grundsätzen das Fundament für die weiteren Predigten legen. Und wir tun das, indem wir uns den Bericht von 5 jungen Männern ansehen, die eindeutig verstanden hatten, was es bedeutet, zu tun, was immer nötig ist. Schlagt dazu in euren Bibeln bitte Markus 2 auf und ich lese Markus 2, Vers 1 bis 12. Markus 2, Vers 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte: Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Ich denke, die meisten von euch werden diesen Abschnitt kennen. Wahrscheinlich habt ihr auch schon die ein oder andere Predigt darüber gehört. Der Ablauf dieser Begebenheit ist uns gut bekannt. Jesus predigte in diesem Haus. Es wollten ihn so viele Leute hören, dass das Haus schon völlig überfüllt war. Es gab kein Reinkommen mehr. Aber genau das wollten diese vier Leute mit ihrem gelähmten Freund. Sie wollten reinkommen. Also ließen sie sich was anderes einfallen. Sie stiegen aufs Dach, machten ein Loch und ließen ihren Freund durch das Loch herab. Jesus vergab dem Gelähmten zum Ärger der Schriftgelehrten seine Schuld und heilte ihn zur Bestätigung seiner Macht. Wie gesagt, der Text ist bekannt. Markus erzählt uns in diesem Abschnitt nicht besonders viel über den gelähmten Mann. Wir wissen nicht, durch welche unterschiedlichen Arten von medizinischer Behandlung er bereits versucht hatte, seinen Zustand zu verbessern. Aber wir können wohl davon ausgehen, dass er so ziemlich alles unternommen hatte, um gesund zu werden. Er hatte wohl verschiedene Ärzte aufgesucht und war vermutlich auch schon bei dem einen oder anderen Priester gewesen. Aber keine der konventionellen Behandlungsmethoden hatte funktioniert. Dann erfuhren seine Freunde, dass Jesus in der Stadt war. Sie hatten gehört, dass er schon einige Leute in der Gegend geheilt hatte. Nun war er ganz in ihrer Nähe. Und so war der Moment gekommen, in dem sie sich entscheiden mussten, ob sie über die konventionellen Mittel der Medizin hinausgehen und das Unmögliche wagen wollten. Sie mussten sich entscheiden, ob sie tun wollten, was immer nötig ist. Und das Ergebnis ihrer Entscheidung lesen wir in Markus 2, Vers 3. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Sie entschieden sich gegen das Bekannte und für das Unmögliche. Sie entschieden sich dafür, zu tun, was immer nötig ist, um selbst zu Jesus zu kommen und ihren Freund zu Jesus zu bringen, um Segen von Jesus zu bekommen. Indem sie das taten, da gingen sie ein gewisses Risiko ein. Sie ließen sich auf das Ungewisse ein. Sie hatten vielleicht niemals mit ihren eigenen Augen gesehen, wie Jesus einen Kranken heilte. Sie hatten vielleicht nur gehört, was andere erzählt hatten. Was, wenn er in Wirklichkeit gar nicht heilen konnte? Was, wenn er sie nicht einmal bemerken würde? Oder wenn er sie einfach wieder wegschicken würde? Aber wenn wir tun wollen, was immer nötig ist, dann bedeutet das, genau diese Art von Risiko in Kauf zu nehmen. Wir müssen uns auf Jesus einlassen und ihm vertrauen, was auch immer er sagt. Ja, wir haben ihn niemals mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir stützen uns auf die Augenzeugenberichte anderer, wenn wir unser ewiges Schicksal in die Hände Jesu legen. Aber wenn wir tun wollen, was immer nötig ist, dann bedeutet das, dass wir Dinge glauben, die andere für unglaubwürdig halten. Das bedeutet, dass wir Dinge in Angriff nehmen müssen, die unmöglich erscheinen. Und es bedeutet, dass wir all das im Vertrauen auf Jesus machen. Denn all diese Dinge widersprechen dem, was heutzutage als üblich und als vernünftig angesehen wird. Aber das ist nichts Neues. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 18, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Es gilt nicht als vernünftig, an Gott zu glauben. Es widerspricht den allgemein akzeptierten Konventionen und es erfordert Vertrauen trotz Ungewissheit. Bist du heute Morgen bereit, die Entscheidung zu treffen, zu tun, was immer nötig ist? Eine Entscheidung zu treffen, die alles riskiert und sich alleine auf das stützt, was Jesus uns versprochen hat. Eine Entscheidung dafür zu treffen, in voller Abhängigkeit und Gemeinschaft mit Jesus zu leben, unabhängig davon, wie groß die Ungewissheit auch ist. Diese fünf Männer entschieden sich für das Risiko, sich auf das Ungewisse einzulassen. Und letztlich zahlte sich genau das aus. Und das Obwohl die Umstände für diese fünf Männer nicht gerade vielversprechend aussahen. Überall waren Hindernisse. Sie schafften es schließlich, dorthin zu kommen, wo Jesus war. Aber in Vers 4 lesen wir, dass die Menschenmenge so groß war, dass sich wohl nicht mal ein Einzelner von ihnen zwischen den Leuten hindurchzwängen konnte. Geschweige denn vier von ihnen, die einen fünften auf einer Matte trugen. Aber diese Männer hatten sich entschieden zu tun, was immer nötig ist. Und daher ließen sie sich nicht von dieser geschlossenen Tür abschrecken und öffneten sich stattdessen ein Fenster oder zumindest was Ähnliches. Sie fanden einen anderen Weg, um zu Jesus zu kommen. Sie fanden einen Weg zu ihm. Als Christen reden wir häufig davon, dass Gott uns führt, indem er uns in unserem Leben Türen öffnet oder Türen schließt. Aber wenn ich diese und ähnliche Passagen in der Bibel lese, dann frage ich mich, wie viele Menschen sich von den geschlossenen Türen vor ihnen vielleicht zu früh abhalten lassen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir nach anderen Wegen suchen, um gemeinsam mit Gott diese geschlossenen Türen zu umgehen. Ich meine damit nicht, dass wir die Umstände und Hindernisse um uns herum einfach ignorieren sollen. Denn es ist wahr, dass Gott manchmal solche Hindernisse nutzt, um uns zu führen. Eben wirklich durch offene und geschlossene Türen. Wir sehen das beispielsweise in Apostelgeschichte 16, Vers 7 bis 10. Da berichtet Lukas, als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Paulus und seine Begleiter hatten eine geschlossene Tür, als sie nach Bithynien reisen wollten. Aber Gott öffnete ihnen eine andere Tür nach Mazedonien. Wir sehen in diesem Text allerdings das wichtige Entscheidungskriterium. Woher wusste Paulus, dass er nicht nach Bithynien reisen sollte? Lag es nur daran, dass eine Tür zugegangen war? War es nur das Hindernis, das sich vor ihm aufbäumte? Nein, es war der Geist Jesu, der es nicht zuließ. Wir sehen hier, dass die Umstände und die Hindernisse nur ein kleiner Teil der gesamten Führung Gottes waren und sind. Wichtiger als die Tatsache, ob es Schwierigkeiten und Hindernisse gibt, ist die Frage, was Gottes Weg ist. Und was Gottes Wort sagt, darauf müssen wir hören. Uns Christen wird nicht versprochen, dass der Weg, den Gott uns bereitet hat, ohne Hindernisse verläuft. Tut mir leid, wenn ich euch sagen muss, aber ich sage einfach lieber die Wahrheit als was anderes. Der Weg, den Gott für uns bereitet hat, ist nicht ohne Hindernisse. Ganz im Gegenteil. Nicht umsonst hat Jesus in Matthäus 7, Vers 13 und 14 gesagt, ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Es ist nicht immer der einfache Weg, den Gott für uns ausgewählt hat. Nur weil was funktioniert, ist es nicht unbedingt richtig. Nur weil sich was gut anfühlt, ist es nicht unbedingt richtig. Genauso ist es nicht unbedingt falsch, nur weil etwas beim ersten Versuch nicht funktioniert. Das heißt für uns, dass wir mit Hindernissen rechnen müssen. Und wir dürfen uns durch Hindernisse nicht einfach so von unserem Ziel abbringen lassen. Eben genauso wie diese fünf Männer. Die hätten sagen können, ach, da sind schon so viele Leute, gehen wir wieder nach Hause. Tür ist zu, das war's. Nein, das haben sie nicht gemacht. Es gibt in unserem Leben Höhen und Tiefen. Und es gibt in unserem Dienst Höhen und Tiefen. Ihr könnt mir glauben, dass auch ich in meinem Dienst schon den einen oder anderen Moment hatte, in dem ich am liebsten alles hinschmeißen wollte. Sei es, weil es einfach nicht voranging oder weil es unnötig Streit gab oder weil keiner auf mich hören wollte. Das kann frustrierend sein. Oder weil ich einfach müde war und mir die Freude fehlte. Es gibt diese Momente, in denen die Hindernisse zu groß erscheinen. Aber davon dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Stattdessen sollen wir tun, was immer nötig ist. Wir müssen die Entscheidung dafür treffen, Gottes Weg zu gehen. Unabhängig davon, wie viele Hindernisse uns auf diesem Weg begegnen mögen. Und wenn wir vor verschlossenen Türen stehen und kein offenes Fenster finden, dann sollten wir es vielleicht mal auf unkonventionelle Weise versuchen und dem Problem mit Gottes Hilfe aufs Dach steigen. Und eben tun, was immer nötig ist. Aber was bedeutete das für unsere fünf Männer? Sie taten, was immer nötig ist. Und daher achteten sie nicht darauf, was bequem ist. Als sie die Menschenmassen und die versperrte Tür sahen, beschlossen sie, dass es einen anderen Weg zu Jesus geben müsste. In Markus 2, Vers 4 haben wir gelesen, es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Wie in vielen anderen Häusern dieser Zeit hatte dieses Haus eine Treppe, die auf das Dach führte. Ihr könnt euch vorstellen, wie schwer es war, jemanden auf einer Matte die Treppe hinauf auf das Dach zu tragen. Probiert das mal. Also, vielleicht besser mit einer Puppe. Und als sie endlich auf dem Dach waren, mussten sie auch noch ein Loch in das Dach schlagen, um zu Jesus durchzudringen. Eine ziemlich dreckige und unbequeme Arbeit. Wie oft in unserem Leben scheitern wir daran, zu tun, was immer nötig ist, weil es einfach unbequem ist. Es ist nämlich nicht bequem, jeden Morgen etwas früher aufzustehen, damit ich etwas Zeit mit Gott verbringen kann, in seinem Wort lesen kann oder im Gebet mit ihm reden kann. Es ist nicht bequem, sonntags früher aufzustehen, damit ich mich hier mit ein paar Christen treffen, Gottes Wort studieren und mit ihnen anbeten kann. Es ist nicht bequem, meine Lieblingsfernsehsendung aufzugeben, um an einer wöchentlichen Bibelstunde teilnehmen zu können. Es ist nicht bequem, jemanden zu besuchen, der im Krankenhaus liegt. Es ist nicht immer bequem, mich nach Gottes Wünschen und Plänen zu richten und meine Pläne dafür aufzugeben. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum ich heute Morgen das Vorspiel gemacht habe. Obwohl ich nun offensichtlich wirklich nicht der Musikalischste hier bin. Nun aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich tun muss, was immer nötig ist. Bequem wäre es gewesen, wenn Natalie einfach ein Intro vom Band gespielt hätte. Das wäre viel bequemer gewesen. Ich glaube, ich zitter immer noch. Aber gleichzeitig weiß ich, dass es hier in der Gemeinde eine ganze Menge Leute gibt, die Gaben haben, die sie nicht einsetzen. Ich weiß, dass hier musikalische Leute sind, die nicht nutzen, was Gott ihnen gegeben hat. Genauso wie ich auch weiß, dass hier andere Begabungen vorhanden sind, die nicht eingesetzt werden. Und wenn es nötig ist, mich hier vorne zu blamieren und Menschen dazu zu motivieren, dass sie auch mal ein bisschen was riskieren, dann muss ich das eben tun. Tun, was immer nötig ist. Wir Menschen sind bequem, so ist das. Und viel zu oft sind wir zu bequem. Ich weiß, dass wir damit zu kämpfen haben. Ich weiß, dass das ein Problem ist. Ich weiß es, weil es mir von Zeit zu Zeit ganz genauso geht wie euch. Seien wir doch mal ehrlich. Wir leben in einer Welt, die nach Bequemlichkeit strebt und sich vor dem Unbequemen scheut. Wir haben heutzutage Drive-In-Restaurants. Es gibt Drive-In-Apotheken. In Las Vegas gibt es Drive-In-Hochzeitskapellen. Und ich habe gelesen, dass es bereits die ersten Drive-In-Leichenhallen gibt, bei denen man dem Verstorbenen vom Auto aus durch ein Fenster die letzte Ehre erweisen kann. Ihr fragt euch, warum? Ich auch. Die Begründung der Besitzer lautet, wir wollten etwas für die Leute, die keine Zeit haben, um sich schick anzuziehen. Wir machen es uns an allen Ecken und Enden so bequem, wie es nur irgend möglich ist. Aber wenn ich wirklich in meiner Beziehung zu Gott wachsen möchte, dann muss ich dazu bereit sein, auf einige der Bequemlichkeiten des Lebens zu verzichten. Ich muss dazu bereit sein, hin und wieder mal etwas Gutes aufzugeben, um das zu bekommen, was besser ist. Ich muss einfach dazu bereit sein, zu tun, was immer nötig ist, und nicht aus Bequemlichkeit heraus die Hände in den Schoß zu legen. Ich muss auch mal bereit dazu sein, die Ärmel hochzukrempeln und ein Loch ins Dach zu schlagen. Aber es kam noch mehr auf diese fünf Männer zu.
Ist ja nicht so, dass das schon reichen würde, ne?
Nachdem Jesus dem Gelähmten seine Sünden vergeben hatte, lesen wir in Markus 2, Vers 6 und 7. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Natürlich zielte diese Kritik der Schriftgelehrten in erster Linie auf Jesus ab, keine Frage. Trotzdem ist es nicht schwer, sich vorzustellen, wie sich die fünf Männer dabei gefühlt haben müssen. Immerhin hatten sie sich gerade für das Ungewisse entschieden. Sie hatten Hindernisse und ihre Bequemlichkeit überwunden. Und dann krachte die geballte Kritik der Schriftgelehrten auf sie ein. Es ist auch nicht schwer, sich vorzustellen, dass sowohl die Schriftgelehrten als auch der Rest der Leute, die zu Jesus gekommen waren, verärgert darüber waren, dass diese Männer einfach so das Dach zerstörten und mitten in das Gespräch hineinplatzten. Das gehört sich nicht. Da regt man sich auf. Aber diese vier Männer waren so fixiert darauf, ihren Freund zu Jesus zu bringen, dass sie sich weder durch die bösen Kommentare noch durch die Kritik der Menschenmenge davon abhalten ließen. Sie hatten sich schließlich dazu entschieden, zu tun, was immer nötig ist. Wenn ihr euch das Leben Jesu anseht, dann seht ihr, dass er durchgehend Kritik ausgesetzt war. Besonders von Seiten der religiösen Leiter. Aber wie diese Männer ließ sich auch Jesus nicht durch Kritik von seinem Ziel abbringen. Jesus wusste genau wie auch diese Männer, dass es wichtiger war, Gott zu gehorchen. Es ist wichtiger, Gott zu gehorchen, anstatt sich durch die Kritik anderer Menschen von seiner Mission abhalten zu lassen. Petrus hat in Apostelgeschichte 5, Vers 29 nicht umsonst gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Jesus durchschaute seine Widersacher sehr gut, als er in Matthäus 11, Vers 18 bis 19 sagte, Johannes der Täufer trank keinen Wein und fastete oft. Und nun sagt ihr von ihm, er sei von einem Dämonen besessen. Der Menschensohn trinkt und feiert und von ihm sagt ihr, er ist ein Schlemmer und Säufer und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Kritik kommt immer wieder. Ganz im Ernst, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr werdet kritisiert werden. Und da ist es eben beinahe egal, was wir machen. Aber wie oft und wie schnell lassen wir uns durch die Kritik anderer von dem abbringen, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. Vielleicht bist du der einzige Gläubige in deiner Familie und deine Familienmitglieder machen sich über dich und deinen Glauben lustig. Oder vielleicht sieht es bei dir auf der Arbeit oder in der Schule so aus. Vielleicht bist du dort Kritik ausgesetzt, weil du bei einigen Dingen nicht mitmachst oder dich anders verhältst. Weil du eben weißt, dass diese Dinge in Gottes Augen falsch sind. Selbst in der Gemeinde können wir durch die Kritik anderer abgeschreckt werden. Jemand beschwert sich, dass wir nicht genügend Lieder singen. Ein anderer beschwert sich, dass wir zu viele Lieder singen. Jemand beschwert sich, dass die Predigten zu lang sind. Ein anderer beschwert sich, dass die Predigten zu kurz sind. Okay, das Problem hatte ich noch nie. Dafür beschwert sich vielleicht jemand darüber, dass man das Falsche betet, weil man gerade von eigenen Problemen niedergedrückt wird und einem nicht nach Loben zumute ist. Oder sonst irgendwas. Sowas laugt aus. Und es ist wirklich einfach, sich durch die Kritik anderer Leute von dem abhalten zu lassen, wozu Gott einen berufen hat. Es ist leicht, durch Kritik entmutigt zu werden. Aber wenn wir tun wollen, was immer nötig ist, dann müssen wir uns dafür entscheiden, Gott zu folgen. Ganz egal, wie viel Kritik wir dabei auch ausgesetzt sein mögen. Weil es eben stimmt, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Die fünf Männer in unserem Text taten es. Sie trotzten der Ungewissenheit, den Hindernissen, der Bequemlichkeit und der Kritik. Und wisst ihr, was bei alledem das Interessante ist? Sowohl der Gelähmte als auch seine Freunde werden anschließend nicht mehr erwähnt. Die werden gar nicht mehr erwähnt. Nachdem Jesus dem Mann seine Sünden vergeben hatte, da sagte er noch in Vers 11 zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Und weiter heißt es, der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. das war's. Die Entscheidung der fünf Männer, zu tun, was immer nötig ist, diente letztlich einzig und allein zur Ehre Gottes. All die Aufmerksamkeit war auf Jesus gerichtet, auf ihn und auf das, was er getan hatte. Und wenn wir uns dafür entscheiden, zu tun, was immer nötig ist, um mit Gott zu leben, dann ist das in der Regel genau das, was geschieht. Denn wenn wir das tun, dann werden die Menschen, die unser Leben betrachten, nicht sagen, wow, was ist das für eine großartige Person, sondern wow, was für ein großer Gott, dem dieser Mensch dient. Und es wird keiner, der unsere Gemeinde sieht, auf die Idee kommen und sagen, wow, was für eine großartige Gemeinde. Nee, sondern wow, was für ein großer Gott, dem diese Menschen dienen. Darum geht es. Es geht um Gott, nicht um uns. Wie oft wird uns gesagt, dass wir uns mit etwas abfinden sollen? Die Männer in unserem Text taten es nicht. Und wir sehen, dass es richtig war. Immer wieder wird uns gesagt, dass wir uns mit unseren Fehlern abfinden sollen. Oder dass wir uns mit unserem geringen Bibelwissen abfinden sollen. Oder dass wir uns mit unseren wenigen Gottesdienstbesuchern abfinden sollen. Und einige machen das. Aber ich sage, wir nicht. Auch wenn die Chance noch so klein ist, wir schulden es jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen. Das werden wir, was immer nötig ist. Das ist einer dieser Momente, in denen wir tatsächlich mal dickköpfig sein sollten und trotzdem sagen müssen. Trotz Ungewissheit, trotz Hindernissen, trotz Bequemlichkeit und trotz Kritik sollen wir zur Ehre Gottes tun, was immer nötig ist. Wie sieht es denn bei uns aus? Tun wir, was immer nötig ist für unsere Beziehung zu Gott? Und tun wir, was immer nötig ist für unsere Gemeinde? Tun wir, was immer nötig ist? Oder sollten wir da vielleicht mal ein bisschen dran arbeiten? Heute möchte ich dich dazu ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Dich dazu zu verpflichten, zu tun, was immer nötig ist. Es geht darum, Jesus wirklich an die erste Stelle zu stellen und deine Beziehung zu ihm zur obersten Priorität zu machen. Das bedeutet, Gott nicht nur mehr zu gehorchen als den Menschen. Es bedeutet auch, Gott mehr zu gehorchen als mir selbst und meinen Wünschen. Er soll wirklich an erster Stelle stehen. Dazu möchte ich tun, was immer nötig ist. Wenn Gott nur eine Stunde deines Wochenendes ist, dann ist er ein Hobby. Dann ist er nicht dein Herr. Und meine Herausforderung für dich ist, tu, was immer nötig ist, um Gott zur Priorität in deinem Leben zu machen. Lass ihn nicht nur etwas sein, das du unter der Woche mal tust. Mach ihn zu dem, der deine ganze Woche bestimmt. Er ist kein Zusatz zu deinem ohnehin schon geschäftigen Leben. Er ist das Fundament, auf dem du dein ganzes Leben aufbaust. Entscheide dich zu sagen, ich werde tun, was immer nötig ist, um Gott zur Nummer eins in meinem Leben zu machen. Auf ihn werde ich mein Leben aufbauen. Ich werde nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Dann wird mir alles andere zufallen. Triff die Entscheidung, zu tun, was immer nötig ist. Und ich wünsche mir, dass diese Predigt und die Predigten, die noch folgen werden, dich dabei unterstützen und dich in deiner Beziehung zu Jesus weiterbringen. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft dazu gerne aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du einen Plan für uns hast, für uns, für unser Leben. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist und uns auf den richtigen Weg führen möchtest. Aber ich bitte dich darum, dass du uns zur Nummer eins in unserem Leben, dass du dich zu unserer Nummer eins in unserem Leben machst, damit wir auch bereit sind, auf das zu hören, was du uns sagen möchtest. Ich bitte dich darum, dass du wirklich die Priorität einnimmst, damit wir all das, was uns in unserem Leben beschäftigt, all das, was wir an Entscheidungen zu treffen haben, dass wir all das nach deinem Wort und nach deinem Willen richten. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, zu tun, was immer nötig ist, um die Beziehung zu dir ins Reine zu bringen, zu stärken, wachsen zu lassen. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, mit unserem Leben ein Zeugnis für andere zu sein. Sei du bitte bei uns und hilf du uns zu tun, was nötig ist. Amen.